Sie haben noch eine Sache vielleicht auch, weil die für unsere Hörerinnen und Hörer auch dann noch weiter anschließend noch interessant ist, das Buchprojekt von Cipro Fajblovic. Cipora?
Nee. Cipora.
Cipora.
Cipora ist ein Vögelchen.
Ach, Cipora, ein Vögelchen. Okay. Sie, das ist ein Buchprojekt, der Tag war kein Tag, das Leben war kein Leben. Würden Sie das auch unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen?
Ja, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist in... Also ja, ich bin mit Cipora Fajblovic, also im Rahmen unserer Arbeit, auch in Sachsen-Anhalt gewesen. Mhm. Das heißt, wir haben mit der die Landeszentrale in Sachsen-Anhalt ist anders aufgestellt als bei uns. Mhm. Die haben solche Arbeit intensiv gefördert und gemacht in den Schulen auch, mit gefördert in den Schulen. Und die haben Cipora Fajblovic eingeladen und daraus ist eine Beziehung entstanden. Und aus der Beziehung ist Folgendes entstanden, dass Cipora, also das Buch, was sie geschrieben hat, was in Englisch vorlag, in Hebräisch und Englisch, uns in die Hand gegeben hat. Und dann haben wir mit der Landeszentrale und den Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt gesagt, dann machen wir jetzt wirklich ein Projekt daraus für alle Schüler in Sachsen-Anhalt. Okay. Und das ist in viel, viel, vielfacher Weise in Sachsen-Anhalt erschienen. Und wir sind in Schulen gewesen. Ich bin selbst mit Cipora in Schulen gewesen in Sachsen-Anhalt. Mhm. Und das war... Das ist eine sehr, sehr spannende Arbeit und ich glaube, das Buch ist auch sehr, sehr gut geworden und gut angenommen worden. Also in Kooperationsarbeit mit der Landeszentrale und uns. Also wir haben da sehr intensiv dran gearbeitet und das, glaube ich, ist was sehr Wichtiges, ja. Mhm. Also Cipora Fajblovic, Zeitzeugenarbeit. Und wir sind jetzt im Augenblick ja auch dran, also... Konzept zu entwickeln und da bin ich natürlich noch mittendrin, selbst wenn ich jetzt nun nicht Vorsitzender bin. Das ist glücklicherweise Dieter Starke geworden, der Schuldirektor vom OSZ in Oranienburg und Christoph Polzer, Pfarrer im Ruhestand in Cottbus und eine junge Dame, die ich, deren Vater, mit deren Vater ich mal in der Jugendarbeit war, die Tochter, die macht jetzt die Finanzverwaltung.
Okay, okay.
Das ist sehr spannend, ja.
Also ich höre, es geht einfach weiter und Sie, von Ruhestand kann bei Ihnen gar keine Rede sein?
Nein, also...
Haben Sie denn Zeit für Ihre, wie ich gelesen habe, 11 wunderbaren Enkel und die kleine Urenkelchen, das kleine Urenkelchen Luisa?
Luisa, ja.
Luisa, ja. Mhm. Haben Sie da Zeit für ein bisschen?
Ja, ich habe schon Zeit, wenn ich mir die nehme. Nun ist das alles ein bisschen auseinandergeflogen.
Ja.
Also das heißt, mein ältester Sohn, der lebt jetzt wirklich in Ostfriesland. Mhm. Und mein jüngster Sohn lebt in Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Und meine Tochter lebt in Berlin, zu der habe ich jetzt so persönlich die nächste Beziehung.
Klar,
ja, weil wir sehen uns jede Woche, aber die anderen, ich habe zu denen insgesamt zu allen eigentlich eine gute Beziehung. Ja.
Vielleicht so als Abschluss vielleicht oder so eine Art Resümee kann man ja überhaupt noch nicht ziehen, weil es ja immer noch weitergeht. Wie viele Zeitzeugen, Besuche, Begleitungen, würden Sie sagen, haben Sie gemacht?
Das kann ich
gar nicht mehr zählen.
Kann ich nicht zählen, weil ich, also ich habe eine Sache, die haben wir, habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich habe 2001 die Anfrage bekommen vom Evangelischen Kirchentag. Der Kirchentag ist ja eine Massenveranstaltung. Mhm. Mit sehr, sehr vielen Menschen. Und das war in Frankfurt-Main, habe ich die Anfrage gekriegt, ob wir Zeitzeugengespräche machen werden. Und da habe ich gesagt, okay, das mache ich. Aber unter folgenden Bedingungen, da habe ich die Bedingungen genannt, wie die Zeitzeugen untergebracht werden müssen, dass sie, dass die Veranstaltung auch wirklich richtig beachtet werden und so. Und das ist ein Konzept geworden von 2001 bis 2015. Also wir haben Tausende, muss ich es wirklich sagen. Ja. Das sind Veranstaltungen gewesen, zu denen Tausende Jugendliche, vor allen Dingen Jugendliche, gekommen sind, um die Geschichte der Zeitzeugen zu hören. Also das waren wirklich für mich auch sehr, sehr gravierende Eindrücke. Mhm, 2001 in Frankfurt, drei Abende, wo wirklich an jedem Abend bestimmt 2000 oder 3000 Leute in irgendeine Halle gekommen sind und zugehört haben, wenn die Zeitzeugen ihre Geschichten erzählt haben, Schlomo Wolkowitsch oder Elisha Birnbaum oder Celi Perre zum Beispiel, ich war der Hitlerjunge Salomo. Wir haben bis heute eine, er ist ja über 90, ja, und wir haben eine freundschaftliche Beziehung zueinander. Und das ging so weiter, dass 2003 war es dann, also das ist ja alle zwei Jahre, 2003 war es in Berlin, 2005 in Hannover, 2007 in Köln, 2009 war das Beeindruckendste für mich. 2007 hat Roman Frister, ein Zeitzeuge und wirklich beeindruckender Schriftsteller auch, der sein Leben beschrieben hat in dem Buch Die Mütze oder der Preis des Lebens. Ich wünschte, dieses Buch würde jeder Lehrer mal gelesen haben.
Dann sagen Sie bitte noch mal genau
Roman Frister. Roman Frister. Mhm. Und der Titel? Die Mütze oder der Preis des Lebens.
Danke.
Das sollte jeder Lehrer wirklich gelesen haben. Mhm. Und Roman Frister hat zu mir gesagt, er ist leider schon verstorben. Er hat zu mir gesagt, weißt du, was du machst, ist richtig gut und wichtig. Aber ihr müsst auch Menschen einladen, die auf der anderen Seite sozusagen waren, Kinder von prominenten Nazis.
Ja.
Die sollen mal erzählen, wie es ihnen gegangen ist mit der Geschichte ihrer Eltern, als sie die begriffen haben.
Mit den Tätern,
Kinder der Täter. Kinder der Täter. Und wir haben 2009 in Bremen das sind für mich die beeindruckendsten Begegnungen eigentlich gewesen. Da haben wir zunächst mal Michael Goldmann-Gilliard eingeladen. Der war ein Auschwitz-Häftling und der ist dann nach Israel gekommen, ist da Polizeioffizier geworden und hat 1960, 61 bis zum Eichmann-Prozess Eichmann vernommen. Er war einer der Vernehmer von Eichmann. Er musste sich speziell mit Osteuropa beschäftigen, weil er aus dieser Gegend kam und die Sprachen kannte. Und der hat über sein Leben berichtet. Und das hat Tita von Hardenberg hier von Phoenix, die hat wirklich eine wunderbare Moderation zusammen mit mir gemacht. Ja. Und das war total beeindruckend. Und der nächste Abend war, der ist mir so noch im Kopf, dass ich also einzelne Passagen noch wirklich fast wörtlich zitieren kann. Da war Niklas Frank, der Sohn von Hans Frank, dem Gouverneur von Polen in Krakau. Die Tochter von Amon Goeth, der in Plaszow Kommandant war, von dem KZ Plaszow, Monika Hertwig, das war total beeindruckend, wie sie beide berichtet haben, was diese Geschichte mit ihrer Seele angestellt hat, weil sie sich dem gestellt haben. Niklas Frank ist unbeschreiblich gewesen. Also was er da berichtet hat, was das mit ihm gemacht hat, als er begriffen hat, was er für einen Vater hat und für eine Mutter hat. Die waren mit in dem ganzen Geschäft drin. Und dann noch Uwe von Seltmann und Uta Scheub, die also ihre Begegnung mit ihren Eltern oder ihrem Vater erzählt haben und also sich den Fragen auch des Publikums gestellt haben. Das war total, total wichtig.
Ja, und kann ich mir gut vorstellen, denn auch deren Seelen müssen geheilt werden.
Ja, natürlich. Das ist ganz, ganz klar.
Auch deren Seelen.
Das ist total wichtiger Punkt. Also sich dem zu stellen. Und das hängt damit zusammen, sage ich jetzt mal, dass wir in der DDR der Auffassung waren, wir sind die antifaschistische deutsche Stadt. Also Auschwitz war die Geschichte von Westdeutschland, nicht von uns. Eigentlich war wir waren Antifaschisten, wir hatten einen antifaschistischen Schutzwall. Wir waren alle darauf getrimmt, dass wir Antifaschisten sind. Und das war eine Lüge. Das war eine wirkliche große Lüge. Denn hier hat es natürlich in jeder Familie, in jedem Zusammenhang, natürlich Leute gegeben, die für Hitler gebrannt haben, begeistert waren. Eine alte Freundin von uns, die ist jetzt 95 Jahre, die hat zu mir mal gesagt, als wir einer Zeitzeugin begegnet sind, hat sie zu uns gesagt, ich werde dir mal sagen, in der Zeit, als sie fast wegen, die Zeitzeugen, wegen Hitler gestorben wäre, da wäre ich für Hitler gestorben.
Ach Gott, ja.
Und das ist ein sehr offenes, sehr ehrliches Wort, was, was wir also brauchen. Wir brauchen die Einsichten von Christa Wolf aus dem Kindheitsmuster, dass ich gewartet habe auf, das, auf den Führer, dass er durch unser Dorf fährt. Und wir haben in uns ein Übereinstimmungsglück geführt, hat sie gesagt, hat sie geschrieben, Kindheitsmuster. Und was das war, was das mit uns gemacht hat, was das mit Deutschen gemacht hat, mit den Familien, mit den Vätern, mit den Müttern und so weiter. Und also Franz Fühmann, wir waren fast befreundet, ganz eng befreundet. Der schreibt ja über seine Geschichte, dass er eben SA-Mann war. Und wenn, wenn die SS in sein Dorf gekommen wäre, wäre er SS-Mann geworden. Und er hat diese ganze Geschichte voll verinnerlicht. Und er stellt sich in dem Buch, 22 Tage oder die Hälfte meines Lebens, stellt er sich dem Thema und benennt das ganz offen, dass er wirklich einen tiefen Lernprozess in seinem Leben hat durchmachen müssen. Aber wo ist das thematisiert worden? In der Schule nicht, dass ihr alle, die ihr hier sitzt, ihr kommt aus Familien, die möglicherweise also alle für Hitler und auch für den Antisemitismus gebrannt haben.
Herr Panke, Sie können noch ganz viel erzählen, aber so langsam müssen wir zum Ende kommen. Was gibt es noch ganz Dringendes, was Sie den Hörerinnen und Hörern sagen wollen?
Dass das, dass der, die Antirassismusarbeit und die Arbeit gegen den Antisemitismus elementar ist für die demokratische Entwicklung der Gesellschaft.
Und gerade in der heutigen Zeit,
und
es
jetzt
ist
gerade
aktueller
in der,
als je.
Ja, es ist, wo es wirklich rassistische und antisemitische Vorgänge gegeben hat und gibt. Also jüdische Menschen, die, mit denen ich verbunden bin, die können von all den Geschichten reden. Das, was sie erleben, wenn sie eine Kippa aufhaben oder wenn sie darüber sprechen, dass sie Juden sind, schon sind die Vorurteile ihnen gegenüber da. Wenn ich erzähle, was ich mache, wie ich mit Israel umgehe, dass ich nach Israel fahre, plötzlich sind mir gegenüber genau dieselben Urteile oder Vorurteile artikuliert worden. Das ist so. Das ist unsere Gesellschaft.
Ja, wie sagt Brecht, der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem dies kroch.
Genau so.
Ja. Ja. Herr Panke, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für Sie oder an Sie, ja, an die Hörerinnen und Hörer. Ja, ich bin beeindruckt und wirklich so. Sie können Herrn Panke leider nicht sehen, mit welch einer Lebhaftigkeit er auch spricht und sein, mit Gesten seine Haltung unterstreicht. Ich hoffe, Sie haben einiges mitnehmen können. Ganz herzlichen Dank und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Ich sag mal so, Sie haben die Chance, mich auch persönlich zu fragen oder einzuladen zu Gesprächen. Ich bin bereit dazu.
Sehr schön, sehr schönes Angebot. Und ich denke, wir werden Wege finden, wie wir die Kontakte jetzt nicht hier über diesen Podcast, sondern wie wir die Kontakte zugänglich machen.